Du bist begeistert von Technik und möchtest mehr über interessante Menschen und faszinierende Lösungen entdecken? Dann bist du hier bei den Technikgeschichten genau richtig. Ich bin der Chris und ich spreche mit Menschen, die ebenfalls diese Leidenschaft verspüren. Komm mit auf eine interessante Reise in die Welt der Technik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es mit großen Schritten in die deutsche Industrie und ich freue mich auf meinen ersten Gesprächspartner. Robert Pitterek ist ein alter Freund und ehemaliger Arbeitskollege und mittlerweile Chefredakteur bei der Fachzeitschrift Galvanotechnik. Und um genau dieses Thema geht es heute auch. Herzlich willkommen, lieber Robert.
Ja, hallo, lieber Christian. Schön, dich zu sprechen.
Ja, in diesem Podcast geht es ja erstmal darum, Industrie erlebbar zu machen und mal einen Blick auf die facettenreichen Branchen zu werfen. Und mit der Galvanik habe ich bisher nur durch Verchromung und Verzinkung etwas zu tun gehabt. Aber der Bereich ist ja noch viel, viel größer, oder?
Ja, absolut, Christian. Also da geht's in viele Bereiche rein. Du kannst vernickeln, du kannst vermessingen, wie ich sogar letztens noch erfahren habe. Du hast die absonderlichsten Möglichkeiten, Metalle auf auch Kunststoffe aufzubringen. Wir kennen das aus so vielen Anwendungen. Man denke nur an Armaturen. Da gibt's immer auch eine Chromschicht drauf, ne? Die schöne chromglänzende Schicht, die wir in jedem Bad sehen. Zahlreichste Anwendungen sehen wir da. Es gibt auch, wer wusste das schon, dass Münzen im Prinzip auch verchromt sind. Nicht verchromt, sondern eben auch metallisiert sind. Ne? Und in viel mehr Bereichen, als man so denkt, wird die Galvanisierung eingesetzt. Wir haben zum Beispiel auch bei Wasserstoffelektrolyseuren, die jetzt gerade beim Wandel hin zur erneuerbaren Energie ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Da werden zum Beispiel auch die Kathoden beschichtet, galvanisch, also zahlreichste Möglichkeiten.
Also Galvanik bedeutet ja im Endeffekt eine Oberflächenbeschichtung aufbringen, im Groben und Ganzen, ne? Auf, wie du schon gerade sagtest, verschiedenste Art und Weisen. Und das ist natürlich insofern ganz spannend. Ich meine, wir kennen uns ja noch aus der Gießereiindustrie, ne? Also in dem Bereich, wo quasi so die rohen Werkstücke dann entstanden sind und die kennt man ja eben halt auch gut. So, und die durchlaufen ja eben halt so weitergehende Prozesse und da ist eben halt die Galvanik so ein Teil von. Das finde ich so spannend, weil man lernt, wenn man so beruflich in so einem Bereich unterwegs ist, ja immer diese eine Facette kennen und weiß zwar, da passiert irgendwie noch ein Vorgang danach, aber mit dem hat man ja eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und du bist ja jetzt quasi, dadurch, dass du in die Galvanik gewechselt bist, merkst du natürlich auf einmal so diese nächste Möglichkeit, die noch mit sowas besteht.
Ja, da hast du völlig recht, ne? Also es ist ein nachgelagerter Prozess nach dem Gießen. Das Gießen selber war ja auch schon oder ist einfach auch hochinteressant, ganz klar. Das heiße Metall, das fehlt mir auch manchmal. Aber mit Metallen hat es ja eben auch viel zu tun. Du brauchst für wirklich, also es ist nicht zu Ende damit, dass du ein schönes Bauteil gegossen hast mit einer auch schönen Oberfläche. Ich meine, wir beide kennen die, wenn man einfach eine Eisenoberfläche hat, dann sieht die ja auch schon eigentlich fast fertig aus. Ist es aber einfach nicht, weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen, zum Beispiel das wichtige Thema Korrosion. Da haben wir es mit Schäden in Deutschland in Höhe von 120 Milliarden jedes Jahr zu tun, die durch Korrosion in der Wirtschaft im Land geschehen. Und da musst du natürlich was machen. Die Oberflächen müssen also geschützt werden vor Korrosion. Und da kommt dann eben eine entsprechende Metallschicht nochmal oben drauf, die eigentliche Oberfläche schützt. Und die kann dann vielfältige Funktionen haben, ne? Wie wir es gerade schon erklärt haben bei der beim Verchromen zum Beispiel, dass es dann auch einfach schick aussieht. Wir kennen die alten amerikanischen Schlitten mit den tollen Stoßstangen und den vielen anderen Chromstellen. Das sieht einfach auch gut aus, schützt aber gleichzeitig auch vor Korrosion. Ja. Und
Ist aber auch ein sehr komplexer Vorgang, wie ich gesehen habe, weil ich habe tatsächlich gerade privat damit zu tun, weil ich ja so ein altes Motorrad restauriere und da sind dann nach 3 Jahrzehnten, wo die Maschine leider auch nicht so gut gepflegt wurde, dann eben halt Fehlstellen im Chrom, also wo der Chrom dann schon aufgeblüht ist von unten, also kann der Chrom nichts für. Und dann beschäftigt sich man natürlich automatisch damit, wie kann man das wieder aufpolieren, weil Chrom ist ja wirklich ein sehr, sehr stabiler Auftrag, wusste ich gar nicht. Also da muss man schon wirklich sehr abrasiv rangehen, um den wieder abzutragen oder eben halt chemisch. Und dann habe ich mir mal im Internet angeschaut, wie denn so eine typische Verchromung vonstatten geht. Und da war ich echt sehr überrascht, dass da so viele einzelne Arbeitsschritte dann notwendig sind, um jetzt, wie du schon sagtest, so einen alten Kotflügel oder eine Stoßstange mal aufzuarbeiten, weil dann wird meistens erst entchromt, nochmal geschliffen und wirklich sehr viel Handarbeit eingelegt. Und dann geht es nochmal so durch diese ganzen Bäder durch, wo dann zuerst verkupfert wird oder vielleicht sogar noch vorher vernickelt, verkupfert und dann kommt erst hinter diese Chromschicht drauf und dann wird auch geschaut, in welcher Stärke und dann wird wieder alles abgespült und also bis das wirklich fertig ist und so aussieht, wie man es aus dem Autohaus oder irgendwie so auch kennt, das ist ein echt langer Weg. Also da
das ist
schon
so.
Wahnsinn.
Das ist so. Das ist ja auch erstmal ganz grob gesehen ein Prozess, der ist eben auch energieintensiv. Du hast ein Bad, das ist ein sogenannter Elektrolyt. Da ist Wasser drin, da sind aber auch Säuren und Basen drin. Manchmal sind da auch Metallsalze noch drin. Und da hast du eine Anode drin, das ist sozusagen ein Metallblock. Denken wir uns das jetzt einfach mal so. Ne? Und dann hast du eine Kathode, das ist das Bauteil, ne? Und da wandert jetzt, wenn der Strom eingeschaltet wird, wandern sozusagen Metallionen von dieser Anode hin zur Kathode und dann gibt das so eine Art Niederschlag, ne, eine Abscheidung, ne, die dann passiert. Und das ist aber jetzt nur so ganz grob mal der Vorgang. Das kann man auch, wenn man die Kunststoffe zum Beispiel entsprechend behandelt, dann kann man das auch auf Kunststoff machen. Sonst macht man das aber auf Metallen. Ne? Das ist das eine. Ne? Aber du musst halt auch die Metalle vorher ganz intensiv vorbehandeln. Du sprachst ja von ganz vielen Schritten. Und du hast halt Spülschritte, Reinigungsschritte, du hast verschiedenste, eventuell musst du das auch noch vorher abbeizen, chemisch, zahlreiche Vorbehandlungen, die nötig sind, bis du dann am Ende wirklich diesen Abscheidevorgang tatsächlich durchführst und dann die eigentliche Schicht auch hast, ne? Insofern stimmt das.
Ja. Das kenne ich zum Beispiel von der Verzinkung. Also Verzinken ist ja auch so ein Bereich, mit dem hat man vielleicht auch privat zu tun. Also wenn man irgendwelche Sachen aus Metall fertigt und die dann eben halt korrosionsbeständig machen möchte, dann kann man also zum Beispiel ein Schweißteil oder so, ein Gitter oder irgendwie so, kann man als Privatmann sogar zu einer Verzinkerei bringen. Also es ist ganz, ganz praktisch eigentlich, dass man da überall irgendwie hinkommen kann. Und dann weiß ich glaube, als allererstes werden die Metallteile dann auch in so ein Salzsäurebad oder so gelegt, ne, um dann auch, ich sag mal, Verrostung und so weiter abzulösen, bevor es dann in den eigentlichen Vorgang dann so geht.
Das ist richtig, ja. Das ist also, das ist schon ein bisschen anders. Also dieses, es gibt auch galvanisches Verzinken, aber der eigentliche Vorgang, wenn du jetzt in so eine Verzinkerei gehst, ist dann schon eher, dass du dann auch so ein Bad hast und da wird das entsprechend dann in so einem, ich glaube, es ist auch wirklich, es enthält dann auch Zink, der dann direkt aufgetragen wird. Ne? Aber wie gesagt, es gibt es halt auch galvanisch.
Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich habe mal so ein bisschen mal geguckt wegen deiner Fachzeitschrift, für die du jetzt tätig bist. Die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, von 1902. Und ich habe mal irgendwie geguckt, ich glaube, das Verfahren wurde irgendwie so 1700 schlag mich tot entwickelt. Und also im Endeffekt so ein Drittel der ganzen Zeit, die es diese Technologie gibt, gibt es auch schon diese Fachzeitschrift. Das ist schon sehr, sehr faszinierend, oder?
Absolut. Vor allen Dingen, wir beide kennen ja auch noch die Gießerei so gut, ne, wo ich ja auch vorher 12 Jahre war. Und die ist ja schon von 1914, ne? Und jetzt ist diese hier sogar noch älter. In Wirklichkeit ist es auch so, dass die eigentliche Galvanotechnik, die industrielle Galvanotechnik, die gibt es, also jetzt nicht die Zeitschrift, sondern den Prozess, den gibt es eigentlich erst seit 1881. Da habe ich gerade nämlich noch eine Reportage darüber geschrieben. Also stimmt nicht ganz. In England gab es den schon so circa um 1840 herum, das erste Mal, dass industriell galvanisiert wurde. Aber in Deutschland ist das mehr oder weniger durch ein großes Unternehmen, Langbein Pfannhauser Werke in Leipzig, das erste Mal durchgeführt worden. Und das ist eigentlich erst 1881 gewesen. Wenn du das jetzt mal überlegst, gerade 20 Jahre, 21 Jahre später, gab es dann schon die Zeitschrift Galvanotechnik. Und die ist also quasi fast die gesamte industrielle Zeit über schon ein Begleiter dieser Branche.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, ich sag mal, das ist ja so mitten im Industriezeitalter und dann kommt da so eine Technologie irgendwie aus Großbritannien rüber, die auf einmal auch alles irgendwie verändert. Weil ich meine, die hat ja nun mal auch bis heute Bestand und ist auch nicht wegzudenken. Diese Technologie benötigt man. Und wenn sowas Einzug hält, dann natürlich auch in die Fachzeitschriften und in die ganze Wissenschaft, die da so drum entsteht.
Das ist für alles wirklich wichtig, ne? Also man findet es überall. Als ich jetzt in diesem Museum war, da stand zum Beispiel eine riesengroße Metallschraube herum, die man in ein Windrad einbaut, ne? Die war halb so groß wie ich, ne? Ich bin 1,84, also einen knappen Meter fast groß, ne? Und das Ding war ebenfalls galvanisiert und du siehst, es ist eigentlich überall was drin. Schrauben und so sind natürlich jetzt schon so ein klassischer Anwendungsfall für Beschichtung, aber im Prinzip ganz, ganz viele andere.
Obwohl ich es da sehr, sehr interessant fand, also ich war kürzlich noch im Baumarkt und hatte tatsächlich Probleme, dort mal eine unbehandelte Schraube zu finden, oder beziehungsweise Mutter, weil ich wollte eigentlich dann eine Mutter zum Schweißen kaufen, also so ein Paket. So, und das ist ja eben halt so ein Problem, wenn die Oberflächen behandelt sind, wenn sie zum Beispiel verzinkt oder so sind, dann sind die nicht mehr schweißfähig, dann muss erst die Verzinkung wieder runter. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man sich da so mit befasst, merkt man auf einmal, okay, da muss man dann auch als Heimwerker, Handwerker, wie auch immer, wo man damit zu tun hat, Schlosser, muss man das schon alles genau kennen, wie dann Materialien miteinander auch reagieren. Und das ist echt allumfassend, was man sich dann da so aneignen muss.
Absolut, ne? Also ich in diesem Bereich, jetzt gerade in meinem jetzt, lerne ich auch unglaublich viel dazu, jeden Tag im Prinzip was Neues, ne? Und in deinem Fall da auch, ne? Mit dem Schweißen, das ist ja auch eine Sache, da weiß man vielleicht ein bisschen was am Rande, aber das sind alles so Feinheiten.
Was ich ja schön finde, ist, wir podcasten ja heute, aber das ist ja nicht für dich die Premiere, sondern ihr habt ja sogar einen Galvano-Talk ins Leben gerufen, den ihr regelmäßig macht. Und ja, das ist eben ein klassischer Podcast. Erzähl doch mal so ein bisschen was darüber.
Ja, kann ich dir gern was erzählen. Ich muss dazu allerdings dann auch erstmal meinen Kollegen Sven Gramatke loben, weil der hat nämlich die Idee überhaupt gehabt, hat das wohl auch schon bei meinem Vorgänger Heinz Käsinger mal versucht, ob er den überreden konnte, aber da ist er noch nicht angekommen und ich fand aber die Idee wirklich mal ganz gut. Das ist ein monatlicher Podcast, der im Prinzip immer unser aktuelles Heft, also das, was gerade fertig geworden ist und auch das kommende Heft zum Thema hat. Und wir haben ja da immer Schwerpunkte, wir haben spezielle Beiträge, die sich um Themen drehen, die teilweise sich auch auf gesellschaftliche Themen dann erstrecken. Das ist eigentlich immer hochinteressant. Und der Sven selber, der ist ein ausgebildeter Galvanotechniker und auch Galvanomeister. Es ist auch ganz ähnlich wie in der Gießereitechnik. Du hast, musst du das von der Pike auf lernen, ne? Du kannst es entweder im Unternehmen lernen oder ähnlichem. Und der Talk, der dreht sich im Prinzip um alle relevanten Bereiche, die Galvanotechniker so brauchen, ne? Also erstmal um unsere Fachartikel, die wir dann genauestens beschreiben und auf die entsprechende Thematik eingehen, wie zum Beispiel kürzlich Korrosionsschutz für 3D-gedruckte Aluminiumbauteile. Das sind dann so Themen, die wir aufgreifen. Dann geht es auch noch um unsere Interviews, die wir immer mit, ja, mit Menschen der Branche dann natürlich auch führen. In diesem, wir hatten auch kürzlich den großen Oberflächentage in Berlin, passenderweise, ne, weil es ist ja die Galvano und Oberflächentechnik. Da gab es dann wieder Preisträger, die man wunderbar interviewen konnte. Es gibt benachbarte Wissenschaften. Also wir gucken da fröhlich über alle möglichen Tellerränder hinaus immer mal wieder und diskutieren auch Bürokratie. Ist ja auch momentan zum Beispiel ein wichtiges Thema, dass wir eine Überbürokratisierung haben oder dass über Deindustrialisierung ja viel gesprochen wird und wie wir das im Prinzip sehen und betrachten. Also die Bandbreite unseres Talks, unseres Galvano-Talks ist groß. Wir reden auch immer so um den Dreh eine Dreiviertelstunde und verbreiten uns eigentlich bis dato über unsere Website und dann auch über die Social-Media-Plattform LinkedIn. Aber der Talk ist auch auf YouTube und wächst eigentlich von Monat zu Monat.
Ja, das ist schön zu hören. Also den werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Und wenn jemand nach diesem Podcast so ein bisschen mehr über eure Arbeit dann erfahren möchte, dann soll er gerne mal da reinhören. Du hast gerade ein interessantes Stichwort genannt, und zwar Deindustrialisierung. Da würde ich natürlich auch ganz gerne mal so ein bisschen den Finger reinlegen. Wie seht ihr das, beziehungsweise wie sieht eure Branche das momentan? Weil ihr werdet ja gebraucht, aber merkt man schon irgendwie, dass Betriebe in Deutschland aktuell leiden oder vielleicht sogar abwandern? Oder wie sieht es da aus?
Also die eine frohe Botschaft für die Branche ist vielleicht, dass dadurch, dass es so viele Anwendungsfälle gibt für Galvaniken, hat man sehr, sehr viele Standbeine. Da rutscht man nicht so schnell ab. Also vielen Galvaniken geht es noch vergleichsweise gut, aber es ist ja, wie wir ja auch schon vorhin besprochen hatten, ein energieintensiver Prozess, ne? Genauso wie das Gießen auch. Mit anderen Worten, hohe Energiekosten sind nicht gut und sind auch schwierig für die Branche. Und da haben die auch dran zu knapsen. Und ja, also Unternehmen wandern zwar in dem Sinne so noch nicht ab, aber was man auf jeden Fall sieht, sind, dass die Chemiefirmen, die ja auch für diesen elektrochemischen Prozess Galvanotechnik wichtig sind, die wandern zum Teil ab. Und das verursacht schon Schwierigkeiten für Galvaniken, denn die brauchen ja nun mal als Rohstoffe die eine oder andere Chemikalie. Wir nehmen mal Salzsäure, ist eine wichtige Chemikalie, die unbedingt da sein muss in einer Galvanik. Das wird dann teilweise aus dem Ausland dann geliefert, weil es dann hier nicht mehr hergestellt wird. Und das bereitet schon auch Sorgenfalten bei den Galvanikern. Und dann hat man natürlich hier auch das klassische Problem Fachkräftemangel. Ne? Es ist wirklich schwierig, da auch die richtigen Leute zu finden. Die Azubi-Zahlen sinken leider auch, wenn auch nicht schnell, so doch so nach und nach immer weiter. Und es gibt auch natürlich das große und ganz, ganz wichtige Thema Chrom 6. Ne? Das ist sogenannte Chromtrioxid. Das ist momentan, ist das sogar komplett verboten worden oder es wird ab dem April 2024 jedenfalls komplett verboten sein. Da gab es jetzt kürzlich eine sogenannte Annullierung der Rechtslage, die bis dato geherrscht hat. Da konnte man sich für diesen Prozess, wenn man ihn industriell durchführen wollte, konnte man diesen sich autorisieren lassen von der ECHA in Helsinki. Und das ist jetzt annulliert worden und jetzt wartet die Branche im Prinzip darauf, dass sich hier was tut, weil Verchromen ist in vielen Fällen einfach unerlässlich. Zum Beispiel jetzt so Branchen wie eben gerade Armaturenhersteller, Hans Groh und andere, die kriegen dann natürlich Schwierigkeiten, wenn die nicht mehr verchromen können. Ne? Und man hat nicht mal eben so eine Substitution für Chrom an der Hand. Ne? Es gibt zwar mittlerweile auch ein etwas unschädlicheres Verchromungsverfahren, das eignet sich aber nicht für alles. Und insofern gibt es durchaus auch großen, sehr, sehr großen Unmut bei den sogenannten Hartverchromern und reichlich Unruhe in der Branche, das kann man schon auch sagen.
Kann ich gut verstehen. Also war mir jetzt auch gar nicht bekannt. Also finde ich echt total interessant, weil eben habe ich ja noch das Beispiel gebracht, aber dass da jetzt aktuell auch eine Debatte stattfindet auf politischer Ebene, finde ich hochinteressant, weil wenn es dann keine Substitute gibt, wo du irgendwie drauf umschwenken kannst, dann hat das natürlich weitreichende Folgen.
Die Forschung ist schon relativ weit und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, unter anderem zum Beispiel durch das sogenannte Laserauftragsschweißen kann man einiges machen. Aber das sind alles Verfahren, die kannst du nicht mal eben genauso kostengünstig wie das Galvanisieren einsetzen. Ne? Und das sind ja alles so Themen. Ne? In anderen Ländern wiederum darf man das noch, beispielsweise in der Türkei, da kann man einfach ganz regulär weiter verchromen, die sind dem europäischen Recht nicht unterworfen, da kann schnell mal einfach der Schwenk kommen, dann kriegen wir die Produkte aus der Türkei, ich weiß auch nicht, ob das so Sinn und Zweck der ganzen Regulation aus Helsinki sein kann, dass am Ende einfach Verchromtes dann importiert werden muss.
Das sind ja nun mal viele Ebenen auch. Ne? Bei euch sind es jetzt dann vielleicht so Stoffe wie Chrom 6. In anderen Industrien geht es ja dann genauso. Ne? Ich meine, wo die Chemikalien verboten werden, die aber für gewisse Prozesse unerlässlich sind, wo auch die Forschungsarbeit vielleicht noch nicht so weit ist, um die dann zu substituieren. Und wenn das so ein flächendeckendes Problem wird, dann kriegst du natürlich in den kompletten Wertschöpfungsketten immer wieder mehr Unterbrechungen oder vielleicht sogar Unmöglichkeiten eingebaut, die wo du technisch gar nicht mehr in der Lage bist, in Europa das noch weiter aufrechtzuerhalten.
Da darf natürlich so ein Kartenhaus aus Wertschöpfungskette auf dem Kontinent dann auch nicht unterbrochen werden. Ne? Aber wir hoffen natürlich auch alle noch, dass sich da in diesem Bereich, der momentan die größte offene Frage in der Branche ist, dass sich da noch was tut. Aber ja, mehr kann man da, glaube ich, aktuell nicht zu sagen zu dieser Geschichte. Und da gibt es natürlich einige, die sagen dann auch, um wieder auf das zurückzukommen, was du eingangs sagtest, dass es halt eine Deindustrialisierung in Deutschland gibt. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir müssen auch Lösungen für unsere Probleme finden.
Das ist ja auch so mit eine der Aufgaben dieses Podcasts, mal über den Tellerrand zu blicken und zu schauen, wie sieht's in anderen Branchen aus. Und wenn man dann feststellt, hey, da gibt's eigentlich genau die gleichen Probleme, die aber auch im Endeffekt untergehen, weil jede Branche, die jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise von Gesetzgebung oder hohen Preisen betroffen ist, die kommuniziert natürlich nach Berlin oder nach Brüssel, je nachdem. Da sind alle aktiv, aber du merkst natürlich so in der Allgemeinheit kommt sowas nicht an. Das siehst du kaum in der Tageszeitung oder Zeitschrift, beziehungsweise in irgendwelchen Nachrichten. Das geht eben halt unter, weil es speziell Themen sind, die aber natürlich einen sehr hohen Impact haben, weil da viele Arbeitsplätze dranhängen. Und ich glaube, ich habe irgendwo mal jetzt im Web gelesen, die Galvanik ist ja auch so mit 60.000 Arbeitnehmern aktuell ungefähr so noch unterwegs. Das sind natürlich, ich sag mal, gegenüber anderen Branchen nicht ganz so viel, aber 60.000 möchte man auch nicht verlieren.
Man wird schon mal ein bisschen, sagen wir mal, ignoriert von der großen Politik. Ich habe jetzt letztens ein Zukunftsspecial gemacht. Da habe ich dann auch einfach mal dreisterweise Robert Habeck angefragt. Da habe ich auch die Generaldirektorin der ECHA angefragt, um mal die richtig großen Leute für die wichtigen Zukunftsfragen an Land zu ziehen. Und da war das jetzt auch nicht so einfach. Ne? Am Ende habe ich vom Wirtschaftsministerium gar nichts gehört, beziehungsweise dann eine einigermaßen ja, höfliche Absage. Okay, die ECHA hat immerhin jemanden für mich abgestellt, der tatsächlich dann schon, sagen wir mal, der relevante Mann war. Aber das ist richtig. Ne? So kleinere Branchen wie die Galvanotechnik sind sehr wichtig, aber zahlenmäßig natürlich längst nicht so groß wie die Stahlindustrie beispielsweise. Und auch die Gießereiindustrie hat, glaube ich, mit rund 70.000, 80.000 noch ein paar mehr als die Galvanotechnik. Ne? Alles kleinere Branchen, aber auch alles mittelständische, viele mittelständische Unternehmen. Viele Unternehmen auch. Es gibt eigentlich mehr Galvaniken, als es Gießereien gibt. Wir reden hier schon immer noch von 1.000, 1.200, 1.500 Unternehmen, die aber jeweils nicht allzu viele Mitarbeiter haben. In so einer Gießerei sind da schon mehr Mitarbeiter pro Unternehmen beschäftigt. Insofern, wenn man diese Industrie einfach aufgeben sollte, dann würde man auch dem Mittelstand wirklich ganz übel in den Bauch treten, ne? Weil das sind schon Unternehmen, die auch dieses Land tragen, ne? Und viele Menschen beschäftigen, aber auch natürlich dann ein Stück weit auch für die Wertschöpfungskette sorgen, die halt wichtig ist, dass man hier vor Ort so vieles hat, dass wir auch so autark bleiben können in vielen Bereichen. Und das ist ja auch eine Stärke. Und es ist natürlich auch ein Know-how und auch ein Forschungszweig, der hier genauso wie bei der Gießereiindustrie an vielfältigen Universitäten für große Erkenntnisse sorgt, die dann von den Unternehmen wieder aufgegriffen werden. Und das ist ein kompletter Kreislauf, so klein wir vielleicht mit unseren 60.000 auch sind. So rund ist das trotzdem. Du hast wichtige Unis wie die TU Ilmenau, aber auch die Chemnitzer Universität und verschiedene andere im Westen sind große Unternehmen und auch Fachschulen für Galvanika. Es gibt Verbände, Personenverbände, genau wie bei der Gießereiindustrie und einen größeren Verband, der das auch trägt.
Ich denke mal so, in der Allgemeinheit ist immer so das Bild, die Technologie ist ja da, die ist ausgereift, die ist dokumentiert und selbst wenn jetzt mal es weniger wird, dann ist das Know-how ja nicht weg. Ne? So, und das finde ich ja eben halt so spannend, dass das ein totaler Trugschluss ist. Weil ich war dann auch letztens mal auf einer Veranstaltung und dann kam so das Beispiel Daimler. Und da ging es dann speziell um die, ich sag mal, um den Verbrenner, ne, den klassischen Verbrennermotor, der natürlich jetzt quasi ausläuft. Also das ist ja schon alles quasi so Bestand. Und Daimler hatte dann wohl auch in diesem Kreise dann kommuniziert, dass die genau wissen, also in 5 Jahren verlieren die quasi komplett das Unternehmens-Know-how im Motorenbau. Also was zumindest jetzt Innovation und so weiter angeht, weil so eine Abkehr von einer klassischen, ich sag mal, von wie jetzt in dem Fall den Motor, auch nach sich zieht, dass keine Leute mehr ausgebildet werden und es quasi nur noch den alten Hasen gibt. Und wenn die nicht mehr gebraucht werden, ja, dann gibt es hinterher eben halt keinen mehr in einem Unternehmen, der sich damit noch auskennt. Na, also das Know-how wird ausgedünnt und natürlich auch auf schulischer Seite, ob jetzt Ausbildung, Hochschule, wenn keine Leute mehr die Ausbildung machen, dann sinkt auch da das Know-how. Und ich habe das vor knapp über 10 Jahren schon mal miterlebt. Da war ich ja im Bereich der Kerntechnik unterwegs und durfte da mal ein paar Jahre reinschnuppern. War auch sehr, sehr interessant. Aber die waren natürlich damals schon auch sehr, sehr stark davon betroffen. Es gibt auch da natürlich Universitäten und Forschungsgemeinschaften, die sich dann noch, ich sag mal, mit der Kerntechnik auseinandersetzen. Aber es ist so speziell, dass natürlich dann auch viele Studierende überlegen, lohnt sich überhaupt noch ein Studium in dem Bereich? Kann ich dann hinterher überhaupt noch einen Arbeitsplatz finden? Und das haben die damals schon gespürt. Ne? Und jetzt dreht sich das Rad der Zeit weiter und jetzt kommen andere Branchen in die gleiche Bedrohung, wo man nie damit vermutet hätte, dass sowas mal passieren könnte. Da war ja im Endeffekt bis jetzt eher so die Angst, du hast eben additive Fertigung angesprochen, dass so neue Produktionsmethoden dazu sorgen, dass quasi komplette Branchen verschwinden. Und da hat sich ja gezeigt, nö, ist nicht so, die additive Fertigung, die, ich sag mal, bildet sich quasi am Rand neu und geht da in spezielle Bereiche rein. Die sind aber auch ehrlich und sagen, du kannst nicht alles in dieser neuen Fertigungstechnologie umsetzen. Du brauchst eben halt auch noch klassische Industrie. Und wir gehen dann quasi dahin, wo da wiederum die klassische Industrie aufhört. Na, Kleinserien und so weiter. Ne? So, und da wiederum greifen dann die Räder wieder zu euch, ne? Weil eine Oberflächenbeschichtung braucht eben halt jede Branche, die mit irgendwelchen Metallen zu tun hat.
Du hast halt sehr viel In-house auch, ne, bei den großen Unternehmen. Man nehme beispielsweise mal Bosch. Ne? Da habe ich gerade einen Artikel bearbeitet über eine automatisierte Beschichtungsanlage. Ja, die haben alle sowas, ne? Und das ist für die komplett selbstverständlich. Und da muss das Know-how gehalten werden. Und da macht man sich auch Galvanotechnik natürlich Gedanken, wie das laufen soll und hat jetzt quasi dann auch in Sachen Digitalisierung hier einiges in die Wege geleitet. Es gibt halt auch hier Vorreiter bei den Unternehmen, die sich wirklich Gedanken machen, wie man so eine Art Wissensmanagement hinbekommt, ne? Und wie man das halt quasi im Unternehmen sicherstellt, dass das Know-how da ist, ne? Dass auch vielleicht ungelernte Kräfte wenn man sie einlernt, dann darauf zugreifen können und das dann natürlich so einfacher ist, dieses Wissen abzurufen. Da gibt es ja gerade mit der Digitalisierung gute Möglichkeiten.
Man hört ja jetzt überall, dass Firmen da auch umdenken, weg von klassischen Ausbildungsabläufen und dann auch versuchen, Quereinsteiger zu nehmen, selbst ranzuzüchten, dass die quasi innerhalb von einem Jahr dann irgendwie auch im Betrieb eingesetzt werden können. Und ganz interessant ist im Endeffekt, dass viele davon berichten, dass es möglich ist. Also vielleicht jetzt nicht total optimal, aber wenigstens so, dass man sagen kann, okay, wir kriegen wenigstens, ich sag mal, mit den Arbeitnehmern so die Arbeiten gedeckt. Ja. Und das ist ja schon mal ein gigantischer Fortschritt, ne? Ein völliges Umdenken in den klassischen konservativen Branchen.
Absolut, also da tut sich auch was, ne? Und wie gesagt, Galvanotechnik ist da mit im Boot, weil das ist halt auch so ein bisschen eins der Felder, wo du nicht so wahnsinnig leicht Leute heranziehen kannst. Tatsächlich ist es so, dass wenn Menschen sich erstmal für eine Ausbildung in der Galvanotechnik entschieden haben, dann ist das Feld so breit gefächert und so interessant, ne, und so wenig langweilig und routiniert, dass man in der Regel sehr gerne da bleibt. Das höre ich immer wieder von Unternehmern auch, die ausbilden. Aber es ist halt nicht ganz so leicht, die Leute erstmal so weit zu bekommen. Ne? Weil das gibt dann halt den Ruf der Industrie, man hat mit Chemie zu tun oder es ist nicht immer alles so sauber oder ähnliches. Ne? Und dann winken schon die meisten ab. Ne? Und das ist eigentlich schade, weil ich denke, dass die gesamte Technologie eines Galvanotechnikers auch mal so zu lernen und damit zu tun zu haben. Und das ist wirklich ein sicherer Bereich, wo man heutzutage keine Sorge mehr haben muss, dass man da aus Versehen mal eben in die Salzsäure packt oder sowas. Das ist schade, dass allmählich ein bisschen schwierig wird, da Leute zu finden. Aber wir sind natürlich in einem Bereich, wo wir, ich meine, es geht ja nicht hier nur um die Galvanotechnik oder die Gießereitechnik, es geht um so viele andere Bereiche, wo einfach die Fachkräfte aktuell auch fehlen.
Da sind ja nun mal alle irgendwie so im gleichen Boot, dass Leute einfach fehlen. Ich weiß nicht, ob es die totale Unattraktivität der Industrie ist. Also das ist immer so eine Interpretation, weißt du? Ich persönlich empfinde es ja so, wenn ich Industrie kennenlerne oder neue Betriebe oder so, dann stehe ich da immer so wie so ein kleines Kind und mache große Augen, weil ich dann total fasziniert bin, was dann alles an solchen Orten passiert. Und auch die Menschen sind dann sehr faszinierend, ne? Weil nicht nur, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, sondern du merkst eigentlich überall, bis auf wenige Ausnahmen, dass es gute Arbeitsplätze sind, egal wo du hinkommst, dass du eigentlich zufriedene Mitarbeiter hast. Von dreckigen Industrien kannst du heutzutage ja kaum noch sprechen. Klar, ich meine, Finger machst du dir schmutzig, aber du kommst nicht wie so ein Bergarbeiter in den 50ern aus deinem Schacht gekrochen um 16 Uhr, sondern die Industriejobs von heute sind ja schon sehr, sehr clean. Ne? Und da arbeitet sich auch keiner mehr kaputt. Ich weiß nur nicht, ich meine, ob eben halt so das allgemeine Bild von Industrie noch so zeitgemäß in den Köpfen ist. Ne? Und ich meine, das ist ja auch eben halt ein Grund, warum ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte unbedingt diesen Podcast machen, um da einfach mal ein anderes Blick auch auf die Branchen zu werfen. Ne? Weil ich merke es ja, ich meine, ich bin in die Schweißtechnik rein, habe auf einmal gemerkt, so wow, eigentlich ist das total cool. Ne, was man damit alles machen kann und vor allen Dingen, wenn du diese Leidenschaft von den Menschen spürst, wenn Menschen einen Prozess für sich wirklich komplett erschlossen haben und dann richtig gut da drin werden, das hast du ja bei euch in der Galvanik dann bestimmt auch, wenn die genau wissen, hey, dieses Bauteil muss jetzt so und so lange bei der und der Spannung in dem Bad sein, um dann genau eben mal diese Schichtdicke aufzubauen. Ich weiß ganz genau, so und so muss ich die Parameter einstellen und dann habe ich hinterher ein fehlerfreies Ergebnis, was rauskommt. Ne? Und das ist ja so dieses Know-how, dieses Feinfeeling. Ne? Und die Leute, die brennen ja dann dafür, die da arbeiten. Du kannst in den Augen sehen, dass die da richtig Spaß dran haben. Und was ja die Industrie auch so mitbringt, du kennst ja einige von den Kandidaten, die dann auf einmal 80 sind, 90 sind, vielleicht auch in der Hochschule tätig sind, die immer noch mit so einer Branche verwurzelt sind und es leben und von keiner Veranstaltung wegzudenken sind. Das sind alles so Sachen, die Industrie ja auch sind. Und das finde ich eben halt so faszinierend.
Da lieben wir wahrscheinlich beide das Gleiche, weil das ist, und man findet das in der Galvanotechnik eben auch. Und das Schöne, was ich ja hier in meiner neuen Zeitschrift Galvanotechnik angetroffen habe, ist, dass das Format der Reportage, der Unternehmensreportage, hier ebenfalls gepflegt wird. Das war mir auch sehr wichtig, als ich von der Gießerei weggegangen bin, dass ich das auch an anderer Stelle wieder machen kann. Du hast es gerade so beschrieben, dieses Lebendige, diese Freude auch am fertigen Produkt, wenn man es dann endlich geschafft hat, wenn es fehlerfrei vorliegt, wenn man rumgetüftelt hat, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt, Fehler auszumerzen etc. Und am Ende hat man es geschafft und man holt wunderbar gut aussehende oder auch funktionable Produkte dann quasi aus der Maschine oder aus dem Bad dann und du siehst die Leute, die da arbeiten und die auch stolz sind dann, ne, dass man über sie mal redet und nicht hier dunkle Werkshalle, da sind sie alle weggesperrt. Nee, ne, du kommst an und zeigst, was sie machen. Und das macht mir irrsinnig Spaß und das macht auch diesen Menschen Spaß. Und die sind dann nachher froh und glücklich und so haben diese Zeitschriften und unsere Arbeit halt auch ihren Sinn und Zweck.
Ich habe dich ja damals als sehr engagierten Reportagenschreiber auch kennengelernt. Und da teilen wir ja auch die gleiche Leidenschaft. Das macht einfach Spaß, vor Ort als Journalist, so als Außenstehender, das Ganze dann zu entdecken und dann dementsprechend auch rüberzubringen. Das ist immer ein sehr interessanter Vorgang und das mag ich eben halt. Ne? Und gerade bei Fachzeitschriften hast du ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, sowas anzugehen als in klassischen Medien. Also wer jetzt denkt, dass Fachzeitschriften nur langweilig wären, das stimmt nicht. Also klar, die Inhalte richten sich natürlich an die Fachleute in den jeweiligen Branchen, aber solche Reportagen, die sind nochmal ganz anders gepolt. Ne? Die beleuchten nochmal andere Sachen. Und die sind auch für eigentlich jedermann, der Technik begeistert ist, immer
ja,
relevant.
Ja, ganz genau. Ne? Weil das sind, ich bin ja jetzt auch kein ausgebildeter Galvanotechniker, war vorher auch kein ausgebildeter Gießereitechniker. Das ist schon auch eigentlich gut, diesen Blick von ein Stück weit von außen noch zu haben. Natürlich, je länger man dann in diesen Bereichen arbeitet, desto mehr weiß man darüber. Und das bereichert dann auch wieder.
Robert, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Mit Blick auf die Uhr müssen wir ja auch langsam zum Schluss kommen für heute. Und ich fand es interessant, mal jetzt eine Reise in die Galvano-Technik dann zu machen. Ich glaube, wir haben später noch viele Anknüpfungspunkte, die wir einfach mal dann nochmal tiefergehend diskutieren können. Ne? Wenn du da Spaß dran hast.
Bin ich sehr gerne dazu bereit, Christian.
Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal so an die Hörer, die dann eingeschaltet haben. Wenn Fragen da sind, einfach gerne die Folge kommentieren und dann leite ich das an den Robert mal weiter. Also wer mehr zur Galvanik erfahren möchte, dem sei es ans Herz gelegt. Und sonst natürlich euren Podcast hören. Da muss man jetzt nochmal darauf hinweisen.
Ja.
Das ist eine tolle Sache.
Genau, bitte den Galvano-Talk auch gerne einschalten, wer sich über diesen Wertschöpfungsschritt einfach kontinuierlich ein bisschen näher informieren möchte. Und ich danke dir wirklich sehr, Christian, dass du mir da auch mal eine Möglichkeit gegeben hast, darüber ein bisschen zu erzählen, weil es ist wirklich spannend und zu wenige wissen davon.
Super. Ja, dann würde ich einfach sagen wir mal bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder in den Bereich der Industrie reingeht. Und danke schön, Robert, und tschüss und bye bye.